Sie werden sich fragen, was hat die Atmung mit Strömung und mit Jet zu tun? Manche Leute vertragen das Wort Jet überhaupt nicht, das stört sie heutzutage, aber wir werden dann gleich darauf zu sprechen kommen. Nun schauen Sie mal, wie ist der Gasfluss in der Lunge? Da werden Sie bald überrascht sein, was Sie da für Strömungen sehen. Bereits in der Nase beginnt es, dass wir Turbulenzen haben, dass wir einen Secondary Flow haben. Wenn Sie weiterschauen, im Pharynx haben wir Jetströme, wir haben eine Rezirkulation, wir haben Turbulenzen. Dann in der Trachea haben wir Jetflows, wir haben Flow Separation, wir haben Turbulenzen und in den Bronchien haben wir dann komplexe Geschwindigkeitsprofile. Und je weiter wir nach unten gehen, dann sehen wir, dass wir einen Flow in axialer und in radialer Richtung haren. Wir haben eventuell einen laminaren Flow. Und jetzt kommen wir sozusagen in die Probleme, die dann langsam auftreten. Was haben wir in der Alveole tatsächlich für einen Flow? Haben wir in der Alveole jetzt einen laminaren Flow oder gibt es andere Flowarten? Sie sehen, die Reynoldsche Zahl ist in der Alveole relativ gering. Also eigentlich sollten wir von der Lehre her eine laminare Strömung haben. Hier sehen Sie eine andere Einteilung, die den Leuten, die sich mit Wissenschaft befassen, sehr entgegenkommt. Denn wir tun sich sozusagen manchmal schwer mit der anatomischen Bezeichnung, aber nach Weibel ist sozusagen das respiratorische System eingeteilt in Levels 1 bis 23 und Level 1 bis 16 ist der Bereich, wo die konduktiven Atemwege sind. Das heißt, bei den konduktiven Atemwegen kommt es zu keiner Diffusion, sondern nur zu einem Gastransport. Und Level 17 bis 23 haben wir dann sozusagen beginnen schon langsam die Diffusion, auch die alveoläre Diffusion. Und Sie sehen, dass der Durchmesser sozusagen die Querschnitte von proximal nach distal natürlich Lungenquerschnitte immer mehr zunehmen müssen. Und jetzt schauen wir noch einmal zur der Reynoldschen Zahl. In der Trachea ist sie turbulent über 2100. Je weiter wir nach unten gehen, desto geringer, kleiner wird die Reynoldsche Zahl. So geht's so? Okay. Nun, das ist eine dimensionslose Zahl. Sie ist definiert durch die Fluidgeschwindigkeit, durch den Durchmesser, in dem Fall den Bronchus, durch die Dichte des Fluids und durch die dynamische Viskosität. Daraus lässt sich sie sozusagen leichter rechnen. Nun schauen wir mal, was es für Flowarten gibt. Den laminaren Flow sehen Sie links an dieser Wasserleitung. Der Strahl ist sozusagen klar, fließend, die Teilchen bewegen sich sozusagen in einer Richtung und wir haben typischerweise ein paraboloides Geschwindigkeitsprofil. Das ist eben typisch für eine laminare Strömung und die Reynoldsche Zahl muss unter 2300 sein. Das heißt, die Teilchen bewegen sich alle in einer Richtung. Jetzt schauen wir, wie ein turbulenter Flow ausschaut. Das heißt, die Teilchen bewegen sich quer zur Strömungsrichtung und das paraboloide Profil ist nicht mehr vorhanden, das Profil ist abgeflacht und allein an diesem Kurvenbild kann man schon sagen, das ist eine turbulente Strömung. Am Wasserhahn sehen Sie sozusagen, der Strahl ist nicht klar, der Wasserfluss ist unregelmäßig, das ist leicht verständlich. Die Reynoldsche Zahl ist natürlich weit über 2300. Und jetzt habe ich vorhin schon erwähnt, es gibt spezielle Begriffe, die Sie vielleicht noch gar nicht gehört haben. Ein Secondary Flow, was ist das? Ein Fluid, welches sich entlang einer Mittelachse bewegt, teilt sich bei einer Bifurkation symmetrisch in zwei neue Teile. Es entstehen bei der Inspiration in der einen Aufzweigung nun zwei kontrarotierende Wirbel. Ich kann das da zeigen oder nicht zeigen. Nicht zeigen. Ja, das heißt, hier sieht man sozusagen diese zwei Aufzweigen die zwei kontrarotierenden Wirbel und während der Expiration entstehen sozusagen sich vervierfachende, in die Gegenrichtung fließende Wirbel. Also hier werden Sie wahrscheinlich überrascht sein, wie weit die Strömungstechnik eigentlich schon ist und das Ganze beurteilt. Schauen wir weiter, dann haben wir natürlich im Bereich des Trachealsystems eine Flow Separation oder Strömungsablösung. Eine Strömungsablösung tritt auf bei Umströmungsproblemen, bei Krümmungen, bei Verzweigungen, bei pathologischen Anatomien und die Ablösung tritt dann auf, wenn die Strömung einen Druckanstieg in Strömungsrichtung nicht mehr überwinden kann. Die Stelle mit der beginnenden Rückströmung heißt Ablösestelle und dahinter entsteht dann ein Totwassergebiet. Ja, so ist so. Dann bleiben wir da bei der Grenzschichtablösung. Das heißt, die Flow Separation kann auftreten durch Druck induziert. sie entsteht durch einen großen Druckgradienten, aber sie kann auch forminduziert sein durch die lokale Geometrie. Jedenfalls kommt es zur Ausbildung einer Rezirkulation. Nun, und jetzt haben wir das erste große Problem an und für sich. Ja? Die klassische Strömungsmechanik sagt, dass es keine flow-induzierte Vermischungsvorgänge aufgrund der niedrigen Reinholdschen Zahl in den Alveolen geben kann. Laminar strömende Flüssigkeiten bewegen sich kinematisch reversibel. Durch Umkehr der Strömungsrichtung kann der Anfangszustand der Flüssigkeit wiederhergestellt werden. Man spricht von einer kinematikal reversiblen Stockschen Flow. Diese klassische Sichtweise wird jedoch zunehmend seit einem Jahrzehnt in Frage gestellt und es wird vorgeschlagen, ob nicht doch ein chaotisches Mischen ein möglicher Mechanismus des Gasaustausches in der Alveole ist. Daher hätten wir die Turbulenz als kinematisch irreversible Bewegung und ich möchte Ihnen da sozusagen für die laminare Strömung einen kurzen Film zeigen. Sie sehen ein Gefäß und in dieses Gefäß werden drei Farbtropfen eingefüllt. Zuerst ein roter, dann ein grüner und dann ein blauer. Und dann wird das Ganze in Bewegung versetzt. Jetzt sehen Sie den roten Tropfen in dieser Flüssigkeit. Das werden Sie wahrscheinlich nie mehr wiedersehen. Was ist interessant vielleicht für das Verständnis, ja? Und dann sehen Sie sozusagen nach dem grünen einen blauen Tropfen und dann wird das Ganze sozusagen verrührt. Da sollte ein Ton dabei sein, ist aber keiner dabei. Sozusagen jetzt wird begonnen, das Ganze fünfmal zu rühren. Und jetzt wird das Ganze ganz ordentlich vermischt. Jetzt schauen Sie mal, was passiert. Sie sehen, wie sich das Ganze zunehmend vermischt. Und dann nach den fünf Mal drehen wir das Ganze in die andere Richtung. So, jetzt bewegen wir das andere rundherum, in die andere Richtung. Das, was Sie sehen, ist jetzt im Prinzip keine Zauberei, das ist Physik. Ja. Sie sehen sozusagen in Kürze, wieder die Tropfen und das ist ganz typisch eigentlich für eine laminare Strömung, das werden Sie wahrscheinlich nicht mehr wiedersehen. Haben wir gedacht, das muss ich Ihnen aber zeigen, das ist sicherlich eindrucksvoll und für das Verständnis an und für sich schon sehr wichtig. Also ich möchte da zurück, geht das? Das heißt, durch die Umkehr der Strömungsrichtung kann der Anfangszustand der Flüssigkeit wiederhergestellt werden. Und das ist eben klassische Strömungsmechanik. Ja? Das heißt, das war der Fall mit diesem Bild und das wird jetzt sozusagen in den letzten Jahren oder Jahrzehnten in Frage gestellt, ob es nicht doch eine andere Form der Mischung in den Alveolen gibt. Ja, das ist Moment. Und zwar gehen wir jetzt einmal zu den turbulenten Flows. Ein turbulenter Flow hat bestimmte Charaktereigenschaften. Er zeichnet sich aus durch seine Randomness, durch seine Zufallsmäßigkeit. Er hat eine hohe Reinholdsche Zahl. Er zeichnet sich aus durch seine Diffusivity, er hat Eigenschaft, er ist dissipativ und er ist rotationell. Und turbulente Flows sind eigentlich immer chaotisch. So sehen Sie einen turbulenten Flow, manche können ihn von der Jetbeatmung, man hört das sozusagen das Geräusch, wenn das sozusagen dass der Flow aus der Düse kommt. Dann sind turbulente Flows diffusiv, sie zeigen eine schnelle Vermischung, eine erhöhte Impuls-, Wärme- und Massenübertragung findet statt und die Strömung, die zufällig aussieht, aber keine Geschwindigkeitsschwankungen durch die umgebende Flüssigkeit zeigt, ist eben nicht turbulent. Und so haben Sie so ein Beispiel, das ist ein Flugzeug mit einem Gasstrahl hinten nach. Hier haben wir eine chaotische Strömung. Ein Beispiel für eine chaotische, aber nicht turbulente Strömung ist der Strahlengang hinter dem Flugzeug. Obwohl die Strömung innerhalb des Düsenschweifs hochgradig chaotisch ist, ist sie nicht turbulent, weil entsprechend dem vorigen Bild sich die Form über sehr große Entfernungen hinter dem Flugzeug beibehält, was bedeutet, dass die Durchmischung mit der umgebenden Atmosphäre sehr gering oder unwesentlich ist. Also deswegen haben wir hier keine turbulente, sondern eine chaotische Strömung. Turbulente Flows sind dissipativ, das heißt, es kommt zu einer Umwandlung kinetischer Energien aufgrund viskoser Spannungen in Wärme, und ein turbulenter Flow, der keine Energie zugeführt bekommt, endet sehr rasch. Zufällige Bewegungen mit unbedeutenden viskösen Verlusten sind als nicht turbulent anzusehen. Und dann haben wir sozusagen typisch für die Turbulenz ist die Rotation und die Wirbelbildung. Turbulente Strömungen sind rotierend, sie haben keine Non-Zero-Wert-Vorticity, das zeige ich Ihnen gleich. Sie zeigen Mechanismen wie eine Streckung, und dreidimensionale Wirbel spielen auch bei der Turbulenz eine Schlüsselrolle. Und hier haben Sie das Bild, wenn Sie kreisförmig sehen, Sie ein Partikel, das sich sozusagen im Kreis bewegt von A nach B, und auf der linken Seite sehen Sie, dass dieses Partikel noch zusätzlich rotiert. Das heißt, dieses Partikel ist rotationell. Und auf der rechten Seite sehen Sie auch diese kreisförmige Bahn. Das Partikel bewegt sich auf dieser Bahn, aber es rotiert nicht. Es hat keine Vorticity. Und Punkt A sozusagen, wo die Rotation ist, das bezeichnen wir eben als Non-Zero-Vorticity. Turbulente Flows sind chaotisch. Turbulente Strömungen werden normalerweise statistisch beschrieben, sie sind immer chaotisch. Sie zeigen die typische chaotische Vermischung und gestreckte und gefaltete fraktale Muster, und eine Irreversibilität ist ganz typisch für diese alveoläre Strömung. Dazu gibt es natürlich unzählige mathematische Berechnungen. Ich habe versucht, jede mathematische Formel in diesem Fall wegzulassen, sonst würden wir nicht fertig werden. Und nach Zuder, der sich damit schon lange beschäftigt, er ist der Meinung, dass es in der Alveole zu einer chaotischen Mischung der Gase kommt. Und er ist der Meinung, dass wir sozusagen zwei unterschiedliche Gasfrequenzen haben. Jede wird durch einen unterschiedlichen Mechanismus ausgelöst. Wir haben eine alveoläre Rezirkulationsfrequenz, F1, und dann haben wir die normale Frequenz des Atemzyklus unserer Atemfrequenz. Und durch Interaktion dieser zwei Frequenzen soll es zu einer chaotischen Strömung kommen, und es tritt auf eine exponentielle Vermischung. Und hier sehen Sie sozusagen das Schema eines rezirkulierenden alveolären Flowmusters in einem asymmetrischen alveolären Gang. Der Flow bewegt sich auf geschlossenen Trajektoren, sogenannten Recirculation Orbits, und im Querschnitt unten sehen Sie sozusagen die normale Atemfrequenz, und durch eben Kombination dieser beiden Gasströme kann es eben zu Resonanzerscheinungen kommen und dadurch zu einer chaotischen Vermischung des Gases. Und das ist eben die Meinung, dass sozusagen hier keine alveoläre Strömung in der Alveole mehr vorhanden ist, sondern dass wir unter Umständen chaotische Gasströme haben, die den Gasaustausch in der Alveole tatsächlich bewirken. Jetzt gehe ich sozusagen nach diesem ein bisschen schwierigen Teil über auf Jet-Techniken, die Sie vielleicht kennen. Ich erwähne sie nur, es gibt die transtracheale Jet-Ventilation mit Nadeln, transglottisch sind spezielle Katheter, und supraglottisch sozusagen durch eingehängte Düsen oder fix eingebaut. Nun, das kennen Sie vielleicht, die supraponierte Hochfrequenz-Jet-Ventilation, die wir in Wien entwickelt haben, mit zwei Düsen und mit dem entsprechenden Monitoring. Und dazu gibt es auch ein Laryngoskop, ein Tracheoskop oder Bronchoskope, die auf dieser gleichen Weise funktionieren. Nun, vielleicht eine wichtige Abbildung noch. Sie sehen sozusagen die Druckverteilung im Laryngoskop bei einer Stenose. Sie sehen dort, wo die Stenose ist, vor der Stenose rechts das ganz gelbe oder gelbliche ist ein Staudruck, und hinter der Stenose ist der Druck geringer. Das heißt, der Druck hinter der Stenose kann nicht höher sein als der Druck vor der Stenose, und dadurch wissen Sie auch, warum es nicht möglich ist, sozusagen mit dieser Beatmungstechnik ein Barotrauma zu erzeugen. Das geht nicht. Dann gibt es kurz neuere Entwicklungen, gibt es den Tri-Tube, das ist ein Katheter, der einen Cuff hat und ein Lumen für die Druckmessung, dann das Ventilationsvolumen, das rote, wo das Gas appliziert wird und ein Cuff. Der Vorteil dieser Technik soll sein, bei schwierigen anatomischen Verhältnissen, dass dieser Katheter in der Trachea liegen bleibt und dass man gleichzeitig beatmen kann. Das ist eine Neuentwicklung, wir werden sehen, wie sich die entwickelt. Dazu braucht man einen speziellen Respirator, eine flow-kontrollierte Ventilation. Und das Besondere an dieser Sache ist, dass im Ausatmenschenkel während der Ausatmung ist eine Düse. Ich hätte das schon gerne gezeigt, aber es geht nicht. Links, wo Inspirationsphase steht, ja. Das heißt, da ist sozusagen so eine Düse und durch diese Düse wird Gas appliziert und rechts ist sozusagen das bläuliche, ein Ventil, das aufmacht und das entsteht sozusagen beruht auf dem Bernoullischen Prinzip, dass Luft aus der Lunge abgesaugt wird, ja. Das soll an und für sich für diese Methode das Neue und das Gute sein. Tatsache ist aber, dass diese Flowkurve nicht richtig passt.
Sie müssen zum Mikrofon gehen, bitte. Mit der Maus vielleicht, sagst du
mit der Maus. Ja, da geht nichts. Also da ist sie wieder mal. Okay, Entschuldigung. Das heißt, hier ist sozusagen das Entrainment, ja, das soll hier stattfinden, daher kann das aber nicht ganz stimmen, diese Grafik, ja, dass der Flow konstant ist, denn wenn sozusagen Luft aus der Lunge abgesaugt wird, dann muss der Flow auch abnehmen. Also hier haben wir ein Problem mit der Grafik. Ich glaube, dass das nicht richtig wiedergegeben wurde in dieser Arbeit. Es gibt in der Zwischenzeit schon einige Arbeiten, die eigentlich sagen, wie schlecht die Jetventilation ist und welche Nachteile unsere Jetventilation hat. Das muss man zur Kenntnis nehmen, nachdem die Autoren die anderen Arbeiten wahrscheinlich nicht gelesen haben. Nichtsdestoweniger gibt es eine relativ neue Arbeit, muss ich sagen, in Pädiatrik Anästhesia 2020. Und da wurde sozusagen die superponierte Hochfrequenz-Jetventilation untersucht und es hat sich bei 90 Patienten herausgestellt, dass eine schwere Atemwegsstenose keine Kontraindikation ist für die von uns entwickelte Jetventilation. Es traten keine Komplikationen auf. In 13% der Fälle musste die Beatmung jedoch auf andere Beatmungsmethoden umgestellt werden. Das spricht im Prinzip, würde ich meinen, für das Verfahren. Ja. Das heißt, so schlecht kann die Beatmung doch nicht sein. Nun gibt es noch im Airway-Management sozusagen aus China kommend den Weih-Tubus. Das ist wie so ein nasaler Airway. Dieser nasale Airway hat eingebaut eine Line, wo sie sozusagen einen Gasimpuls, eine Jetventilation applizieren können und gleichzeitig eine zweite. Ich habe kein Glück. Ist auch wurscht. Sie sehen sozusagen zwei Lines, eines für die Jetventilation und die andere sozusagen für das endidale CO2 zu messen. Das kann man nasal applizieren und dann kann man sozusagen fiberoptisch mit einem flexiblen Endoskop über die Nase sozusagen in die Trachea hineinfahren. Und der Vorteil dieser Technik soll sein, dass eben eine Entsättigung oder eine Verschlechterung des Gasaustausches vermieden werden kann, wenn man gleichzeitig an die Druckleitung eine manuelle Jetventilation verwendet. Das heißt, das ist gedacht sozusagen für flexible Bronchoskopien bei Patienten, vielleicht die in einem schlechten Zustand sind, denn sie können sozusagen mit der Line oxygeniert werden und das Risiko sozusagen für Komplikationen soll geringer sein. Ist beschrieben und ist auch publiziert. Wir selber haben diese Technik nicht angewendet. Nun, das, was Sie vielleicht auch noch interessiert, wie ist das mit den Aerosolpartikeln? Hier ist eine Arbeit sozusagen relativ 2021. Hier wurde versucht zu quantifizieren die aerolisierten Partikel und es wurden sozusagen mit dem Partikelzähler diese Partikel gemessen. Durchgeführt wurde eine direkte Laryngoskopie mit endotracheale Intubation und eine direkte Laryngoskopie mit Jetventilation unter Verwendung des CO2-Lasers mit und ohne Jetventilation. Was zeigt sich? Es kommt sozusagen zu einem signifikanten Anstieg der kumulativen Partikel bei Anwendung des CO2-Lasers, aber es besteht kein Unterschied zwischen dem Einsatz des CO2-Lasers bei der Jetventilation und der endotrachealen Intubation. Das war sozusagen das interessante Ergebnis, dass man sagen kann, man könnte die Jetventilation wahrscheinlich auch durchführen. Jetzt möchte ich noch ganz kurz in einen Bereich, weil das Ganze mit Beatmung zu tun hat, in den Intensivbereich übergehen. Hier sehen Sie einen Hochfrequenzrespirator, wie er gerne in der Pädiatrie angewendet wird. Und was wird da gemacht? Es wird sozusagen über eine Membran die Luftsäule in Schwingung versetzt und diese Schwingungen verpflanzen sich in die Lunge und sorgen dafür, dass Patienten, auch Patienten mit einem ARDS, effektiv beatmet werden können. Nun, dafür gibt es schon zahlreiche Untersuchungen, die eben auch zeigen, wie diese Verteilung des Gasflows in der Lunge ist. Ich möchte darauf nicht eingehen, das ist alles gesichert. Man sieht, bis zu Level 6 hat sozusagen die Untersuchung stattgefunden. Also man weiß sozusagen, die Untersuchung war eigentlich in dem oberen Bereich, aber nicht im alveolen Bereich. So sehen Sie sozusagen, wir haben in der Trachea turbulente Wirbel in den großen Atemwegen. Wir haben asymmetrische inspiratorische und expiratorische Geschwindigkeitsprofile. Wir haben auf der linken Seite das blaue ein radiales Mixing in den Hauptbronchien. Also wir haben die verschiedensten Strömungsmechanismen unter einer Beatmungsform, die letztendlich dazu führt, dass es zu einer raschen Rekrutierung von kollabierten Alveolen kommt und dadurch zu einer Verbesserung des Gasaustausches. Nun, zum Schluss noch eine kurze Bemerkung eben, das wäre in Österreich sicherlich nicht machbar. Das heißt, es wurden 3 Patienten mit einer schweren Covid-19-Pneumonie mittels einer Hochfrequenzbeatmung sozusagen beatmet. Publiziert, das ist das in American Journal of Case Reports. Das heißt, diese Patienten, diese 3 Patienten, die in einem sehr schlechten Zustand waren, haben mittels der Hochfrequenzbeatmung ihre Krankheit überwunden und dennoch konnte ausgeschlossen werden, dass das Personal sozusagen eine Infektion mitbekommen hat. Das heißt, man kann sehr wohl kritische Patienten mit diffizilen Beatmungsmethoden beatmen, wenn man den Mut dazu hat und eben die richtigen Vorkehrungen trifft. Also ich würde meinen, in Österreich wäre sowas sicherlich nicht machbar. Und damit danke ich Ihnen für die Aufmerksamkeit. So wird es Ihnen wahrscheinlich gehen. Und wir machen gleichzeitig rechts, so wie man sieht, eine neue Arbeit, eine Diplomarbeit, die sich mit den Strömungen unter Hochfrequenz-Jetventilation befasst. Und so liegen wir dann auch meistens auf dem Tisch, weil das Ganze eher sehr schwierig ist, auszuwerten und zu messen.
Danke sehr.
Vielen Dank, Alexander. Ich gebe mich geschlagen. Der Anästhesist ist wirklich auf der anderen Seite der Bluthirnschranke.
Ich wollte mal die Neuigkeiten, die es mit Beatmungs, die Neuigkeiten, die sozusagen bezüglich des Flow-Verhaltens in der Lunge gibt, einmal kurz schildern, weil es gibt da schon neue Entwicklungen in den letzten Jahren, die zeigen, was da tatsächlich für Strömungen sind. Kein Mensch weiß es eigentlich. Das haben wir in unserer Ausbildung an und für sich nicht gelernt, muss man sagen. Ja, das sind eben neue Erkenntnisse, die an und für sich schon da sind und die uns ein bisschen zum Verständnis beitragen, wie könnte tatsächlich der Gasaustausch in der Lunge sein. Und es geht vieles dahin, dass eben sagt, dass wir in der Alveole keine laminale Strömung haben, sondern sehr wahrscheinlich eine chaotische Strömung. In diese Richtung entwickelt sich das Ganze und es gibt eben zahlreiche Studien und das sind eigentlich hochkomplexe mathematische Arbeiten, die sich damit befassen und die beweisen, dass wir in der Alveole keine laminale Strömung haben. Das wird noch einige Zeit dauern, bis das so richtig voll bekannt wird und in allen Gehirnen sozusagen Platz nimmt. Aber ich glaube, es ist ein einfacher Anfang, zu zeigen, wie Strömungen in der Lunge auch sein können.
Vielen Dank. Es gibt auch eine Bestätigung, und zwar von der Frau Dr., von der Frau Professor Denk-Linnert. Die Erfahrungen von Plate oder Plate et Ali bei pädiatrischer Mikrolaryngsoperationen kann sie aus klinischer Erfahrung bestätigen. Wenn sie das sagt, dann stimmt's.
Gut, danke.
Ich meine, Kinder sind ein schwieriges Kapitel. Ja. Und gerade in Kindern haben wir mit der Hochfrequenz-Jetventilation große Erfolge gehabt, weil eben im Rohr kein Tubus ist und kein Katheter liegt. Und damit kann man dann sozusagen auch laserchirurgisch voll arbeiten und der Atemweg ist frei. Und der Eingriff kann im Prinzip durch diese Jetventilation wesentlich verkürzt werden.
Gut, danke vielmals.